HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute Dorothee Meyer-Karwick, Stefanie Hatz von der Kinderfunkredaktion und Martin Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag. Im Zentrum stehen heute vor allem Hörbücher, die im August auf die HR2-Hörbuchbestenliste kamen. Und wenn Sie jetzt Namen wie Nastassja Martin oder Herminia zur Mühlen noch nie gehört haben, na dann seien Sie umso neugieriger. Aber Marcel Proust, den Namen haben Sie wahrscheinlich schon einmal gehört, und damit sind die Autoren, zu deren Werken es neue Hörbücher gibt, auch fast schon genannt. Ferner stellen wir Ihnen wieder ein Kinder- und Jugendhörbuch vor. Fangen wir mit dem ersten Hörbuch an, und das ist jenes von Nastassja Martin mit dem Titel »An das wilde Glauben«. Beginnen wir erstmal mit der Autorin, gerade weil sie den wenigsten vertraut sein dürfte. Dorothee Meyer-Karwick, was können Sie uns über Nastassja Martin erzählen? Sie ist Französin, nehme ich an.
Ja, genau. Sie wurde 1986 in Grenoble geboren. Sie ist Anthropologin und Schriftstellerin. Sie hat sehr lange in Alaska und auf der russischen Halbinsel Kamtschatka geforscht. Kamtschatka, da spielt jetzt die Geschichte, von der wir hören. Das ist eine einzigartige Halbinsel, eine Vulkanregion mit sehr vielen aktiven Vulkanen. Und inzwischen wurde diese Vulkanregion von Kamtschatka auch zum Weltnaturerbe erklärt.
Und was hat die Autorin nun genau dort gemacht in ihrer Arbeit als Anthropologin?
Ja, sie hat dort recht lange die Bräuche der Ewenen studiert. Also die Ewenen sind dort ein indigenes Volk, das fast ausgerottet wurde. Und das hat sie lange begleitet, bei denen hat sie lange gelebt, und bei einem ihrer langen Wanderungen durch die Wildnis wurde sie von einer Bärin angegriffen und heftig ins Gesicht gebissen. Sie konnte sich zur Wehr setzen mit einem Eispickel. Das heißt, sie hat das Ganze überlebt. Sie wurde dann in ein Krankenhaus auf Kamtschatka erstmal gebracht und erzählt nun die Geschichte ihrer Heilung und ihrer Gedanken über das Ereignis. Das war ja ein sehr tiefer Einschnitt in ihr Leben, denn nicht nur ihr Gesicht, sondern natürlich auch ihre Identität wurde tief verletzt und verändert durch dieses Ereignis.
Das ist leicht vorstellbar. Also, das bedeutet, dass wir es hier mit einer Erzählung, mit einem starken autobiografischen Unterfutter zu tun haben.
Ja, das auf jeden Fall, aber eine reine Dokumentation, das ist jetzt auch wieder nicht. Es bleibt ein fiktionaler Text, aber es geht eben um diesen Kipppunkt ihres Lebens, diesem Angriff durch einen Bären in der Natur. Das ist natürlich traumatisch gewesen, aber genauso traumatisch ist dann eben auch das, was sie danach in der Zivilisation erlebt hat. Sie kommt nämlich zuerst eben in ein Krankenhaus auf Kamtschatka und muss dort erleben, dass ihr eben auch dort Gewalt angetan wird. Also man fesselt sie beispielsweise an den Händen, damit sie sich nicht die Schläuche rausreißt, die in ihr stecken. Und eine junge Krankenschwester gibt ihr dann Nahrung über eine Magensonde. Und auch das ist recht brutal. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen von Bettina Hoppe.
Ich erinnere mich ganz deutlich an die gemeinen, schwarzen Augen des gerade erst der Kindheit entwachsenen jungen Mädchens, die mich böse anschauen. Ich sehe sie die Nahrung mit einem Ruck in den Schlauch spritzen. Sie will mich bestrafen und sie rächt sich. Für meine Existenz, für ihr eigenes elendes Leben, was weiß ich, für alles, was ihr nicht gehorcht, alles, was sich ihr widersetzt. Sie zeigt mir, dass endlich einmal sie die Macht hat. Wenn der Brei mit einem Schlag in meinem Magen landet, heule ich vor Schmerz auf. Die Tränen laufen mir über die Wangen. Ich bin noch nie so ohnmächtig gewesen, Männern, Frauen und sogar Rotzgören ausgeliefert, entblößt, festgebunden, gestopft wie eine Gans an der Grenze des Menschlichen, am äußersten Rand dessen, glaube ich, was man ertragen kann.
Ihr wird dann eine Platte in den Kiefer eingesetzt, da die Bärin den halben Kiefer zertrümmert hat, und dann darf sie schließlich nach Hause nach Frankreich, aber dort geht ihr Leiden weiter.
Im Einvernehmen mit ihrem Team hat meine Chirurgin entschieden, es wäre gefährlich, eine Platte aus dem Osten in meinem Kiefer zu lassen. Sicherer wäre es, sie durch eine Platte aus dem Westen zu ersetzen. Die Röntgenaufnahmen zeigen, dass sie mit viel zu großen Schrauben befestigt worden ist, auf russische Art, wie sie sich ausdrücken. Zu allem Überfluss ist die Platte sehr dick, sagt man mir, und in einem Winkel angebracht, der die Rehabilitation gefährden würde. Vielleicht hätte ich zu diesem Zeitpunkt sagen müssen, dass ich den Russen aber vertraute, dass ich erst mal nach Hause und mir Zeit nehmen wollte, mich wiederherzustellen. Ich weiß es nicht. In diesem Stadium der Nacht hatte ich keine Ahnung, was wahr oder richtig war. Aber hat man das je? Jedenfalls war die Folge, dass mein Kiefer sich langsam, aber unerbittlich zum Schauplatz eines medizinischen Kalten Krieges zwischen Frankreich und Russland entwickelte.
Ja, hier merkt man also bei aller Tragik, der Text ist nicht ohne Witz. Das ist ja dann auch eine Art, das Leiden besser zu ertragen. Jedenfalls, die westliche Platte wird eingebaut. Sie mag filigraner sein, aber dafür ist sie dann mit resistenten Keimen belastet, die der Autorin fast das Leben kosten.
Das hört sich jetzt alles nach einer Leidensgeschichte ohne jeden Ausgang an, aber das kann ja noch nicht alles sein. Sie sagten ja auch, es ist eine fiktionale Erzählung.
Ja, das ist schon ein wichtiger Teil des Ganzen, aber es geht auch um das Verhältnis von Mensch zu Bär oder von Zivilisation zu Wildnis. Und es geht eben darum, dies nicht mehr so als Gegensatz zu begreifen, sondern als gleichberechtigte Teile des Daseins. Die Autorin schreibt jedenfalls als Forscherin und auch als Mensch alle ihre Erlebnisse auf.
Ich muss dazu sagen, dass ich zwei Feldnotizbücher habe. Das eine ist das Tagheft. Es enthält verstreute Bemerkungen, ausführliche Beschreibungen, transkribierte Dialoge oder Äußerungen, die meist undurchsichtig bleiben, bis ich nach Hause komme und Ordnung hineinbringe, bis ich diesen Wust von detailliertem Material sortiere, um etwas Stabiles, Verständliches, Mitteilbares daraus zu machen. Das andere ist das Nachtheft. Sein Inhalt ist lückenhaft, fragmentarisch, instabil. Ich nenne es das schwarze Heft, weil ich nicht recht definieren kann, was es enthält. Das Tagheft und das Nachtheft sind Ausdruck der Dualität, die an mir nagt. Ausdruck einer Idee des Objektiven und des Subjektiven, an der ich unwillkürlich festhalte. Sie stehen für das Intime und das Draußen. Für das automatische, unmittelbare, getriebene, wilde Schreiben, das kein anderes Ziel hat, als zutage zu bringen, was in mir vorgeht, als einen körperlichen und geistigen Zustand in einem bestimmten Moment zu enthüllen, und das andere, das paradoxerweise weniger geschliffen, aber kontrollierter ist, das später zu bearbeiten sein wird, um reflexiv zu werden und zwischen zwei Buchdeckeln zu enden.
Also das ist ihre Art, mit der Situation umzugehen, indem sie eben in ihre Tag- und Nachthefte schreibt. Letztendlich kehrt sie dann nach Kamtschatka zurück. Sie muss sich, so hat sie das Gefühl, von der Zivilisation entfernen, um zu heilen, und führt dort dann auch Tag- und Nachtheft zusammen.
Wir hören also eine ziemlich dramatische Geschichte auch. Gesprochen wird sie von Bettina Hoppe. Sie haben den Namen schon genannt, Dorothee Meyer-Karwick. Ich höre eine kühle, sehr kontrollierte Sprecherin, die wahrscheinlich auch die ganze Haltung der Autorin und also auch der Erzählerin dieser Geschichte recht packend wiedergibt.
Das ist eine Geschichte, die mich sehr gefesselt hat. Und ich glaube, das Geheimnis ist gerade diese Mischung von dieser Beschreibung der animalischen Gewalt von Tier und Menschen und den hochreflexiven und analytischen Gedanken über das Dasein an sich. Und Bettina Hoppe ist für mich sehr gut gewählt. Ich spüre in jedem Satz, wie sie in die Protagonistin schlüpft, die sich weder von dem Bären noch von der westlichen Medizin unterkriegen lassen will, ganz stark so bei sich ist, ihren Weg geht. Und diesen Weg gehe ich als Hörer sehr, sehr gerne mit. Und das ist auch eine Erzählung, die durchaus witzige Stellen hat. Zum Beispiel, wenn Nastassja Martin schildert, wie sich in Kamtschatka der Chefarzt die Nachtschichten versüßt. Dann hört man Olga, Nadja, dann laufen die Nachtschwestern zu ihm und die Erzählerin hört dann bald danach das Stöhnen. Also auch hier treffen Zivilisation und das Animalische hart aufeinander.
Das alles findet sich in dem Hörbuch Nastassja Martin, An das wilde Glauben, mit der Sprecherin Bettina Hoppe. Eine MP3-CD ist das, 3,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 18 € bei Speaklow erschienen. Und das Hörbuch kam auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom August. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und wir kommen zu einer weiteren Autorin, deren Name wohl nahezu unbekannt sein dürfte. Herminia zur Mühlen, Dorothee Meyer-Karwick, wer war das?
Ja, sie wurde 1883 in Wien geboren, starb 1951 in England. Sie war aus reichem adeligem Hause und sie war Ende der 1920er Jahre eine durchaus erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr Werk umfasst viele Gattungen der Literatur und Publizistik. Sie arbeitete außerdem auch als literarische Übersetzerin und opponierte stark gegen die eigene Familie. Sie wandte sich gegen die Unterdrückung der Frau, gegen soziale Ungerechtigkeiten und gegen den Faschismus. Und da war es dann kein Wunder, dass die Bücher der sogenannten Roten Gräfin 1933 von den Nazis verbrannt wurden und sie mit einem Publikationsverbot belegt wurde. 1938 musste sie dann emigrieren. Sie landete schließlich eben in England, wo sie dann auch starb. Und 1935 konnte sie aber noch in Österreich dann den Roman Unsere Töchter, die Nazinen, veröffentlichen.
Dabei fällt schon das Wort die Nazinen auf. Mit Nazinen dürften dann wohl die Anhängerinnen der Nationalsozialisten gemeint sein.
Ja, genau. Also heute für uns ein eher ungewöhnlicher Begriff. Wir würden vielleicht Narzissen sagen oder eben Anhängerinnen der Nationalsozialisten, ja.
Und um wessen Töchter geht es?
Das sind die Töchter dreier Frauen aus einer kleinen Stadt am Bodensee, die hier beschrieben werden. Das Ganze spielt im Jahr 1933, also kurz vor und dann nach der sogenannten Machtergreifung. Da ist einmal die Arbeiterin Kathi Gruber mit ihrer Tochter Toni. Und dann gibt es die Gräfin Agnes und sie hat eine Tochter, die heißt Claudia. Und dann gibt es noch die Arztgattin Frau Dr. Feldhüter, die verbissen am gesellschaftlichen Aufstieg arbeitet. Und die drei haben eben Töchter, die zumindest zeitweise den Versuchungen der Nationalsozialisten erliegen.
Wodurch werden sie denn zu Anhängerinnen der Nationalsozialisten?
Naja, Anfang der 1930er Jahre herrschte ja eine große Arbeitslosigkeit und auch Armut und generell eine sehr große Unzufriedenheit mit der Weimarer Republik. Auch viele Jugendliche erhofften sich dann vom Führer, dass es mit dem Land wieder bergauf geht. Und Toni, die Tochter der Arbeiterin Kathi, ist beispielsweise auch arbeitslos geworden. Dazu hören wir einen Ausschnitt gelesen von Julia Cortis. Das ist ein Ausschnitt, in dem Toni gerade im Gespräch mit ihrer Mutter ist und ihrem Freund, dem Kommunisten Seppel.
Ich habe die nationalsozialistischen Zeitungen gelesen. Ich habe mit Nationalsozialisten gesprochen. Und neulich war ich in einer Versammlung und habe den Führer reden gehört. Der Seppel hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen, dass es nur so gedröhnt hat. Den Führer, wenn du schon so sprichst, ist mit dir nichts mehr anzufangen, du Nazine!« Und damit hat er seine Mütze genommen und ist ohne einen Gruß aus der Stube gelaufen. Meine Toni hat ihm nachgeblickt, mit traurigen Augen, und ich habe gesagt, »Das ist doch nicht dein Ernst, Toni, das kannst du nicht. Das darfst du nicht tun. Lass mich, Mutter, hat sie erwidert. Das muss ein jeder mit sich selbst ausmachen.
Die Tochter lässt sich nicht umstimmen. Jetzt hören wir noch einen Ausschnitt aus der Sicht der alten Gräfin Agnes, deren Tochter Claudia mit einer schweren Erkältung im Bett liegt.
Ich werde Dr. Bär antelefonieren, sagte ich. Claudia blickte mich mit ihren fieberglänzenden Augen starr an. Nein, erwiderte sie kurz. »Warum, Liebling? Wenigstens zu meiner Beruhigung.« »Nicht Dr. Bär. Meinetwegen kannst du Dr. Feldhüter kommen lassen.« Ich staunte. »Weshalb? Er hat dich doch nie behandelt.« »Weil ich mich von keinem jüdischen Arzt behandeln lasse.« »Claudia?« Sie nickte. »Ja, Mutter, die Juden haben unser Land ruiniert. Es wird sich erst dann wieder zu seiner vollen Größe entfalten können, wenn wir die Juden vertrieben haben.« Ich glaubte, meinen Ohren nicht zu trauen. »Wie kannst du so sprechen?« rief ich heftig. »Ist der Dr. Bär nicht einer unserer besten Freunde? Haben die Juden nicht mitgeholfen, Deutschlands Ansehen als Kulturnation zu stärken? Wie kommst du zu solchen Worten?«
Während Claudia dann mit Nazi-Größen anbandelt, versteckt die Gräfin ihre Mutter Verfolgte des Nazi-Regimes und verhilft ihnen zur Flucht. Na, und als letztes hören wir die Arztgattin Frau Dr. Feldhüter, die sich von der Diskreditierung des angesehenen jüdischen Arztes Dr. Bär Vorteile für sich und ihren Mann verspricht und durch die Arisierung dann auch erhält und auch sonst möglichst viele Vorteile aus der Verfolgung der Juden zieht.
Ich musste auch an den Samstag vor einer Woche denken, an den Judenboykott, wie die SA vor dem Warenhaus aufmarschierte. Übrigens habe ich mir vor einer Woche doch noch dort ein neues Sommerkleid gekauft. Die Preise waren dermaßen niedrig, dass es eine Sünde gewesen wäre, es nicht auszunützen. Der Besitzer hatte, feig, wie nun die Juden schon einmal sind, alle Rollläden heruntergelassen. Nur ein Ausläufer hatte sich verspätet und versuchte, unbemerkt aus dem Gebäude herauszugelangen. Aber unsere wackeren SA-Leute erwischten ihn und er erhielt eine tüchtige Tracht Prügel. Es war ein drolliger Anblick. Unter der Menge erkannte ich auch diese verrückte Claudia. Sie stand da wie zu Stein erstarrt, totenblass. Neben ihr war diese schreckliche Toni, die ich immer nicht leiden konnte. Sie hielt Claudia am Arm fest. Einmal sah es aus, als wollte Claudia vorstürzen, aber Toni zog sie fort. Schrecklich sind diese Aristokratinnen, degeneriert, nervenschwach. Nicht einmal eine harmlose Balgerei können sie mit ansehen.
Claudia und Toni, die zuerst überzeugten Nazien, kehren sich schließlich wieder von den Nazis ab. Die Brutalität auch gegenüber Alten und Schwachen stößt sie ab. Das ist schön gedacht, entsprach aber natürlich leider nicht der Realität.
Jetzt haben wir mehrere Ausschnitte gehört, Dorothee Meyer-Karweck, jeweils interpretiert von Julia Cortes. Es klingt alles sehr gleich, also richtig trennscharf sind die verschiedenen Figuren nicht voneinander gestaltet worden. Ist es eine gute Idee gewesen, das von einer Sprecherin lesen zu lassen?
Ja, also der Roman beginnt ja mit der Arbeiterin Kathi, die sieht, wie sich ihre Tochter verändert, ihre Tochter Toni. Da war ich ganz bei der Interpretin Julia Cortes, also so Trauer, Verzagtheit, Fassungslosigkeit ob des Wandels der Tochter. Da bin ich mitgegangen, das stimmte für mich. Beim Wechsel zur Gräfin war ich dann schon ein bisschen irritiert. Die Gräfin ist ja deutlich älter, so an die 70 Jahre alt. Das ist eine ganz andere Gesellschaftsschicht. Da dann die gleiche Sprecherin zu hören, das hat mich ein bisschen ja verwundert. Und dann folgt eben diese hochmütige Arztgattin, die meint, ihr stünde ein größeres Stück vom Kuchen zu. Also da immer die gleiche Interpretin zu nehmen, das fand ich dann tatsächlich nicht so gut. Da hat der Verlag die Chancen nicht ganz genutzt. Immerhin, ich finde, Julia Cortes hat ihre Sache dann im Einzelnen schon auch sehr gut gemacht.
Welcher Eindruck überwiegt am Ende?
Insgesamt finde ich, ist es eine sehr interessante Milieustudie, die sehr gut die Verführbarkeit der Menschen zeigt. Und das hat ja durchaus etwas mit uns heute auch zu tun. Schön auch, dass die Lesung, das haben wir jetzt nicht gehört, kombiniert wird mit Musik der Komponistin Ilse Fromm-Michaels, die von den Nazis verfemt wurde und deren Kompositionen dadurch tatsächlich auch in Vergessenheit geraten sind. Auf der CD hören wir 8 Skizzen, Opus Nummer 5, am Klavier interpretiert von Babette Dorn, immer so als Trenner zwischen den einzelnen Kapiteln.
Also es wird dann doch eine ganze Menge geboten. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck, für die Besprechung von Herminia zur Mühlen, Unsere Töchter, die Nazinen, mit der Sprecherin Julia Cortes. Am Klavier sitzt bei dieser Aufnahme oder saß bei dieser Aufnahme Babette Dorn. Eine MP3-CD ist das, 6 Stunden, 2 Minuten Hörzeit und zum Preis von 18 Euro beim Verlag Gesafa erschienen. Das ist vielleicht ganz kurz erklärungsbedürftig, Gesafa steht für gelesenes Sach- und Fachbuch. Und dieses Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste im August. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wir kommen nun zu einem Hörbuch in eigener Sache. Marcel Proust, der geheimnisvolle Briefschreiber. Sie haben diese Lesung in diesem Sommer in HR2 Kultur hören können, morgens und nachmittags. Die Erzählungen sind auch auf CD beim Hörverlag erschienen und kamen im August auf die HR2 Hörbuchbestenliste und zwar gleich auf den 1. Platz. Dorothee Meyer-Karweck, für alle, die die Lesung verpasst haben, erzählen Sie uns ein wenig darüber.
Naja, wir kennen Marcel Proust als großen Romancier. Sein Hauptwerk ist ja der Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Hier sind nun kurze Texte versammelt auf dieser CD. Die hat Marcel Proust mit Anfang 20 geschrieben, also Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat sie selbst nie veröffentlicht. Sie wurden dann in den 1950er Jahren entdeckt, aber da auch noch nicht veröffentlicht. Dies geschah dann erst 2019 in Frankreich und das war dann zumindest in den Feuilletons eine richtige Sensation.
Aha, warum hat das jetzt so lange gedauert? Das ist ja dann doch schon etwas ungewöhnlich und erklärungsbedürftig.
Na, das könnte an der Thematik gelegen haben. Erzählungen und Skizzen umkreisen nämlich nicht nur das Leben an sich und die Kultur und auch das Thema Krankheit, sondern oft auch das Thema der Homoerotik. Das alles wird nur angedeutet, verfremdet, verlagert, aber dennoch vielleicht für frühere Jahrzehnte ein bisschen zu deutlich. Wobei Marcel Proust einige Ideen in späteren Werken, also auch in seinem großen Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, schon aufgegriffen hat.
Genau, wollte ich doch sagen, das klingt schon wie eine Vorarbeit dazu. Marcel Proust wurde am 10. Juli 1871 geboren. Die Texte sind jetzt zum 150. Geburtstag erschienen. Das Buch bei Surkamp, die Lesung mit dem Schauspieler Cédric Cavator in Koproduktion mit HR2 Kultur beim Hörverlag. Wer ist dieser Schauspieler? Mir ist er noch nicht begegnet.
Cédric Cavator ist ein deutsch-französischer Schauspieler. Er ist 1990 geboren und ja, nach mehreren Jahren am Theater Bielefeld arbeitet er mittlerweile frei. Übrigens auch schon mal am Theater in Wiesbaden.
Und wie geht Cédric Cavator jetzt an diese Texte heran?
Ja, es sind ja durchaus schwierige Texte, die er hier vortragen muss, philosophisch, mit rätselhaften Bezügen. Nicht alle sind ganz fertig, sie reißen also mitunter tatsächlich plötzlich ab, bleiben Skizzen. Und die Jury der H2 Hörbuchbestenliste beschrieb die Lesung als glanzvoll und schrieb, Cédric Cavator liest die Erzählungen mit Behutsamkeit, tastend. Prousts einzigartiges Gespür für alles Sinnliche wird hörbar, schreiben sie. Und dem kann ich mich nur anschließen.
Das klingt schon mal gut. Jetzt wollen wir aber auch die Probe aufs Exempel machen. Sie haben Ausschnitte mitgebracht. Was haben Sie ausgewählt?
Na, erstmal eine Szene aus Erinnerung eines Hauptmanns. Ein Hauptmann, der beim Gespräch mit seinem Burschen einen Gefreiten erblickt, der sogleich starke Gefühle in ihm hervorruft.
Die Zeit verging. Ich musste aufbrechen. Die Unterhaltung mit meinem Burschen konnte ich nicht weiter in die Länge ziehen. Ich verabschiedete mich von ihm mit einer wegen des Gefreiten absichtlich durch leichte Herablassung gedämpften Herzlichkeit und mit einem schnellen Blick zu dem Gefreiten, der wieder auf dem Eckstein saß und den Blick seiner entzückenden, ruhigen Augen auf uns richtete, grüßte ich ihn mit gelüpftem Hut und einem Nicken und lächelte ihm flüchtig zu. Er erhob sich und nahm kerzengerade Stellung an und hielt, wie beim Salutieren üblich, die offene Rechte an den Schirm seines Käppis, ohne sie sinken zu lassen, wobei er mich, wie es das Reglement vorschreibt, unverwandt ansah. Doch voll sichtlicher Verwirrung. Daraufhin nahm ich den Hut ganz ab, während ich mein Pferd antrieb. Und bereits fast wie einem alten Freund sagte ich ihm mit meinem Blick und meinem Lächeln unendlich liebevolle Dinge.
Tja, eine ganz flüchtige Begegnung. Die zwei sehen sich nie wieder. Und doch ist diese Begegnung unglaublich intensiv. Und jetzt hören wir mal ein ganz anderes Thema, eine andere kurze Szene aus Das Geschenk der Feen.
Wie trist und düster wäre das Leben für all diejenigen unter uns, die keine Genies sind, wenn nicht Maler, Musiker und Dichter sie zur Entdeckung der äußeren wie der inneren Welt geführt hätten. Das ist der Dienst, den uns diese guten Geister erweisen. Sie lassen uns selbst unbekannte Kräfte unserer Seele entdecken, die wir verstärken, indem wir sie nutzen. Unter diesen Wohltätern will ich heute die Maler loben, die uns die Welt und das Leben verschönern. Ich kenne eine Dame, die, wenn sie aus dem Louvre kam, mit geschlossenen Augen ging, um nach den vollkommenen Figuren Raphaels, nach den Wäldern Corots, nicht mehr die Hässlichkeit der Passanten und der Straßen von Paris sehen zu müssen.
Ist das nicht schön? Also dieser Versuch, die schnöde Wirklichkeit auszublenden, nachdem man diese wunderschönen Werke in einem Museum gesehen hat. Ja, aber auch anrührend, so tief zu empfinden beim Anblick eines Kunstwerks. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Es ist ein kleines Hörbuch insgesamt für Proust-Enthusiasten, aber auch für jeden, der Proust kennenlernen möchte und sich an die Suche nach der verlorenen Zeit nicht so recht herantraut. Also hier bekommt man einen schönen Eindruck von der Kunst Prousts und von seinen Gedanken.
Und wunderschön vermittelt in der Tat von einem ganz zarten Sprecher. Wir sprachen über Marcel Proust, der geheimnisvolle Briefschreiber, frühe Erzählungen aus dem Französischen übersetzt von Bernd Schwips, die ungekürzte Lesung mit Cédric Cavatour, die erschien mit ausführlichem Booklet auf einer CD mit einer Spielzeit von 77 Minuten als Koproduktion von HR2 Kultur und dem Hörverlag für 24 Euro. Das Buch, herausgegeben von Luc Fraisse, erschien beim Surkamp Verlag zum Preis von 28 Euro. Auch das Kinderhörbuch, das wir jetzt vorstellen wollen, ist eine HR-Produktion. Sie wurde von der Jury der HR2-Hörbuchbestenliste im August auf den ersten Platz der Liste für Kinder und Jugendliche gewählt. Es ist ein Hörspiel und heißt »Mein Freund Otto, das wilde Leben« und ich, Stefanie Hatz von der Kinderredaktion von HR2, ist dafür zu mir ins Studio gekommen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Silke Lambeck ist die Autorin und das Hörbuch hat es schon vor knapp 2 Jahren als Lesung auf die HR2 Hörbuchbestenliste geschafft. Nun entstand aus dem zugrunde liegenden Text ein Hörspiel, das es ebenfalls auf die Bestenliste schaffte. In der Geschichte geht es um 2 Berliner Jungs, Matti und Otto. Sie sind dicke Freunde und eigentlich verläuft ihr Leben ganz normal. Wir hören als erstes mal einen Ausschnitt.
Otto ist mein bester Freund. Er kennt mich mein ganzes Leben. Naja, minus 3 Wochen. Wir waren bei der gleichen Tagesmutter, im selben Kindergarten und natürlich sind wir auch in derselben Klasse. Otto ist der Einzige, der mein geheimes Süßigkeitenversteck kennt. Und wenn Otto sagt, wir sind uncool, dann ist da was dran. Das mit dem zu brav sein, hat er natürlich nicht einfach so gesagt. Nein, dafür gab's einen Anlass.
Guten Morgen, Kinder!
Guten Morgen!
So, stellt euch bitte einmal alle auf. Ja, keiner rimpelt den anderen. Wunderbar. So, wir fangen mit ein paar Lockerungsübungen an.
Wir hatten Musik bei Frau Schütz, was ziemlich langweilig war. Wir singen dort immer Lieder, die ungefähr 200 Jahre alt sind.
Blibla, 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 Blumenduft.
Das reicht fürs Erste. Setzt euch bitte.
Zum Glück.
Ich habe nämlich noch eine Überraschung für euch.
Oh weia. Da bin ich aber mal gespannt.
Otto, komm mal bitte nach vorne. Kannst du mir bitte mal YouTube auf dem Smartboard einstellen?
Wir haben in der ganzen Schule Smartboards, was natürlich eigentlich ganz cool ist, wenn die Lehrer es bedienen könnten.
Es läuft, Frau Schütz.
Gib mal bitte Bruder Berlin ein.
Cool, Bruder Berlin.
Nice.
Immerhin hatte Frau Schütz schon mal von YouTube gehört. Und dass sie Otto die Sache mit dem Einstellen überließ, war natürlich vernünftig.
Otto, drück bitte die Starttaste.
Ja, das ist Bruder Berlin, Neukölln, Berlin 44, meine Hood, mein Block, mein Leben. Allein durch die Straßen von Neukölln, das ist mein Kiez, BMW, vollgetankt, Kette aus Gold, alles mein Besitz, ich diss euch. Wenn ihr meint, ihr könnt mich, ich bin Bruder Berlin, Bruder Berlin. Gangster, Gangster, Gangster.
Bruder Berlin, Bruder Berlin.
Gangster, Bruder Berlin.
Bruder Berlin.
Weil ich hier zu Hause bin.
Weil ich hier zu Hause bin. Weil ich hier zu Hause bin.
Ja, ja, gut, gut, gut. Und wie hat es euch gefallen?
Es war richtig cool.
Ja. Super. Ja. Toll, ja. Mahmoud, der ist nämlich 13.
Mahmoud. Der ist Bruder Berlin.
Ja!
Ja, ja klar, Bruder Berlin. Ihr habt ja recht. Bruder Berlin, der ist 13 und der hat dieses Video ganz alleine produziert. Ist das nicht toll? Der hat bei YouTube 120.000 Klicke.
Klicks.
Was?
Klicks, Frau Schütz.
Ja, ja, na wie auch immer. Jedenfalls, ich möchte, dass ihr alle auch einen Rap macht. Ja? Und dass ihr den dann hier in 2 Wochen aufführt.
Ein Ausschnitt aus »Mein Freund Otto, das wilde Leben« und ich, Stefanie Hatz, die Aufgabe, dass auch die Kinder jetzt hier ja ein Musikvideo herstellen. Diese Aufgabe stellt die Lehrerin der Klasse, eine Aufgabe, die das Leben der Jungs ziemlich auf den Kopf stellt. Erzählen Sie, warum?
Die sollen ja nicht nur ein Video herstellen, sondern einen Rap dichten und vertonen. Und ein Rap handelt ja selten von der Sonnenseite des Lebens. Und den beiden Jungs wird dann schlagartig klar, dass ihr Leben zwischen Klavierunterricht und Yoga und Schulhof und Spielplatz einfach viel zu langweilig und zu brav ist, um darüber einen richtig coolen Rap zu schreiben. Und dann beschließen sie ganz schnell, das zu ändern. Nicht nur wegen der Hausaufgabe der Musiklehrerin. Naja, und dann überschlagen sich die Ereignisse ganz schnell und auch viel schneller als erwartet und stellt das Leben der beiden Jungs auf den Kopf. Und dazu gehören dann auch zum Beispiel echte Gangster-Rapper, aber auch der Kiosk an der Ecke, den sie vor Immobilienhaien retten müssen. Also eben mitten aus dem prallen Großstadtleben.
Ich habe eingangs gesagt, diese Geschichte gab es schon als Lesung. Warum haben Sie im Kinderfunk daraus nochmal ein Hörspiel gemacht?
Ja, also wir haben nach einer Vorlage gesucht, die inhaltlich ein bisschen leichter und fröhlicher ist und es auch krachen lässt. Und das Buch haben wir auf der Frankfurter Buchmesse gefunden, bei der Preisverleihung zum Deutschen Jugendliteraturpreis. Da wurde es ja in der Kategorie Kinderbuch nominiert. Und haben wir es gelesen und waren sofort begeistert, also von der Geschichte, wie sie geschrieben wurde, von der tollen, tollen Freundschaft der beiden Jungen, aber auch davon, wie die Autorin Silke Lambeck sich in die Kinder reinversetzt und ihre Nöte und Ängste ernst nimmt. Und das ist auch ein großes Anliegen in unser Programm hier auf der HR2 Lauschinsel. Naja, und was uns auch sehr gut gefallen hat, war der Schauplatz Berlin, der nicht einfach nur als Kulisse dient. Das könnte einfach in einer anderen Stadt nicht so funktionieren mit all diesen skurrilen und liebenswerten Charakteren. Und dann gab es natürlich auch noch diesen musikalischen Aspekt. Ja. Raps hört man ja in Kinderhörspielen nicht so oft, wenn überhaupt.
Der Rapper Bruder Berlin, der da aufgetaucht ist, gerade in dem Ausschnitt, der ist echt, glaube ich, gell?
Ja, der kommt tatsächlich aus der Neuköllner Rapper-Szene. Das war für unser Besetzungsbüro auch keine richtig leichte Aufgabe, hier für den Richtigen zu finden, weil er sollte ja auch zu Matti und Otto passen, nicht zu cool sein, am besten noch nicht im Stimmbruch, aber die Suche hat sich echt gelohnt.
Die Regie hat Robert Schön geführt, ja, Kinder und auch der Rapper, die sind ja keine langjährigen Schauspieler. Wie schwierig ist denn die Arbeit mit Ihnen gewesen?
Ja, also ich war ja leider im Studio nicht mit dabei, aber ich weiß, dass Robert Schön eine ganz tolle Art hat, Laien zu motivieren und das herauszukitzeln, was er hören möchte. Und er spürt auch, wenn die Laune kippt, weil zum Beispiel eine Szene viel zu oft wiederholt wurde aus Sicht der Laiendarsteller. Und dann lässt er die einfach mal eine Runde mit dem Fußball spielen oder um den Block laufen. Also er sorgt dafür, dass da immer sehr viel Spaß im Studio stattfindet. Er kannte die beiden Jungs aber auch, Matti und Otto, also Felix Langfelder und Valentin Caro. Der hat schon mal mit denen gearbeitet. Das sind also keine absoluten Neulinge vor dem Mikrofon gewesen. Das war anders bei Baran Boskurt, also Bruder Berlin. Aber da wurde Robert Schön im Studio auch unterstützt von dem Komponisten des Raps oder der gesamten Hörspielmusik, Bedeutung, aka Tobias Unterberg. Und ich vermute, im Studio gab es einfach eine ganze Menge Spaß und gute Stimmung. Und das hört man dem Hörspiel ja auch an.
Stefanie Hartz von HR Kinderfunk, vielen Dank. Wir sprachen über Silke Lambeck, Mein Freund Otto, Das wilde Leben und ich. Das Hörspiel mit Sprechern und Sprecherinnen wie Britta Steffenhagen, Svenja Liesau, Felix Lengenfelder, Valentin Karow und vielen anderen mehr. Und als Bruder Berlin, Baran Boskur. Die Regie bei der Aufnahme hatte Robert Schön, die Bearbeitung leistete Janine Lüttmann, Dramaturgie und Redaktion hatte Gudrun Hartmann. Das ist eine CD, 52 Minuten Laufzeit, zum Preis von 10 Euro bei Hörbuch Hamburg erschienen, Silberfisch, in der Koproduktion, ich habe es schon gesagt, von HR2 Kultur, NDR, Deutschlandfunk Kultur und mit der Altersempfehlung ab 8 Jahren versehen. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche des Monats August. Von Hörbuchzeit verabschieden sich Dorothee Meyer-Karwick, Stefanie Hatz und Martin Maria Schwarz. Tschüss.